Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Heute mit Margit Weinert zum Thema psychologische Interventionsmöglichkeiten beim Burnout-Syndrom. Viel Spaß beim Zuhören.
Ich sage herzlich willkommen im Klinisch Relevant Podcast. Ich freue mich, dass du heute wieder zuhörst. Und ich freue mich über eine Gästin, das kann man ja schon so sagen, heutzutage, die das erste Mal im Podcast zu Gast ist, und zwar Margit Weinert. Liebe Margit, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Bei uns ist es so Brauch, dass diejenige, die das erste Mal im Podcast zu Gast ist, dass sie sich einmal vorstellt. Hast du Lust, ein bisschen was über dich zu erzählen, wer du bist und was du machst?
Ja, Kai, klar habe ich Lust, was zu erzählen, und vielen Dank für die Einladung, in eurem Podcast beizutragen. Ja, wer bin ich? Ich bin Wirtschaftspsychologin vom Hintergrund und war 30 Jahre im Konzern der Deutschen Lufthansa für die Führungskräfteentwicklung zuständig und habe nebenbei eine Selbstständigkeit und bin zuständig für Training und Ausbildung von Führungskräften, unter anderem in der Medizin. Und Schwerpunkt ist Kommunikation, Führung, und bin auch, und deshalb bin ich hier eingeladen, Burnout-Beraterin.
Genau, wir wollen heute sprechen über den Begriff Burnout, über dieses Störungsbild, Krankheitsbild. Ich habe es gerade schon mal kurz vorher gesagt, das Wort Burnout wird ja in der medizinischen Szene, sage ich jetzt mal, in meinem Umfeld zumindest, bei ärztlichen Kolleginnen und Kollegen, manchmal so ein bisschen belächelt und gar nicht so richtig als Erkrankung wahrgenommen. Das Ganze spiegelt sich ja auch so wider, wenn man in die Diagnoselisten guckt. Ich glaube, im ICD-11 ist es so, dass es den Begriff, dass er zumindest auftaucht mittlerweile. Aber wie gesagt, es ist keine eigenständige Krankheitsentität, sondern es ist eher so, dass das als Risikozustand oder als Komorbidität von depressiven Störungen und so weiter angesehen wird. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass Patientinnen und Patienten sehr häufig von diesem Zustand sprechen, dieses Wort sehr häufig benutzen. Das scheint auch einfacher von den Lippen zu gehen als das Wort Depression zum Beispiel. Aber lass uns doch mal diesem Thema einfach mal nähern und wir lassen jetzt einfach mal diese ganzen Konflikte, die es da möglicherweise gibt, vorne weg. Wenn du an das Thema Burnout denkst, was ist das für dich für eine Erkrankung und was sind das für Symptome, die sich da häufig zeigen aus deiner Erfahrung?
Ja, also zunächst ist es eben eine Summe aus verschiedenen Symptomen und die Depression ist eins davon. Und der Unterschied ist eben, wenn ich an Burnout denke und in Abgrenzung zu anderen Formen von Depression, startet der Verlauf des Burnouts schon viel früher. Eine Depression ist letztendlich schon der Zustand kurz bevor wirklich nichts mehr geht im Burnout, Burnout-Syndrom, und ist immer im Arbeitskontext zu sehen. Und das ist sozusagen auch die Abgrenzung zu anderen Erscheinungen, auch die Abgrenzung zu einem normalen Erschöpfungszustand. Das ist also Erschöpfung oder Depression auf, gesehen auf das allgemeine Leben und die Abgrenzung beim Burnout, wenn es rein auf die Arbeit bezogen ist.
Du hast gerade schon gesagt, du warst in einem großen Luftfahrtkonzern viele, viele Jahre, hattest da mit vielen Führungskräften zu tun. Ich kann mir vorstellen, dass so der Bereich Luftfahrt, dass das auf jeden Fall auch ein Bereich ist, wo eine hohe berufliche Belastung und eine große Verantwortung natürlich auch herrscht. Jetzt im medizinischen Kontext, wenn wir über ärztliche Kolleginnen und Kollegen, aber natürlich auch alles andere an medizinischem Personal sprechen, dann ist ja auch da die Belastung sehr hoch. Nachtdienste, Wochenenddienste, Schichtdienst, viel Verantwortung, viel Stress. Du hast gesagt, dass du auch im medizinischen oder dass du auch mit medizinischem Führungspersonal sprichst und arbeitest. Ist das so? Also ist das was du regelmäßig beobachtest, dass auch Medizinerinnen und Mediziner ins Burnout oder in solche Erschöpfungszustände reinlaufen?
Ja, absolut. Also die Parallele zwischen Luftfahrt und Medizin ist ja die High-Risk-Industry. Auf der einen Seite, es geht tatsächlich um Leben und Tod. Und gleichzeitig können beide Bereiche nicht immer ihre Emotionen, ihre Gefühle in der Zeit zeigen, in der sie auftreten. Und das ist einer der großen Faktoren. Und ja, deshalb sehe ich viele Mediziner und tatsächlich der Begriff Burnout-Syndrom taucht auch das allererste Mal schon in den 70er Jahren und zwar im Zusammenhang mit der Medizin auf. Also tatsächlich, da wurde das erste Mal dieses Phänomen beobachtet.
Das ist ja ein Kontinuum. Mhm. Also, dass wir mal auf der Arbeit Stress haben, ist ja was ganz Normales für die meisten Leute. Also, dass es mal Phasen gibt, wo man richtig reinhauen muss. Aber wo würdest du denn sagen, wo fängt es denn an, schwierig zu werden? Oder wo müssen so Warnlampen angehen? Das ist jetzt wahrscheinlich für die Kolleginnen und Kollegen, die zuhören, wichtig. Selber, jetzt im eigenen Kontext, aber auch für die Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten. Weil wir sind ja immer im Teil oder ein Teil eines Teams, teilweise sogar auch als Führungskräfte von Stationen oder Praxen oder so. Was würdest du sagen, wo fängt es denn an, schwierig zu werden?
Ganz genau. Also man spricht von 12 Stufen, bis es tatsächlich zum richtigen Burnout-Syndrom kommt und nichts mehr geht. Und zuvor startet das letztendlich immer mit dem Zwang, sich mehr zu beweisen. Und da finden sich in der Medizin, wie eben auch in der Luftfahrt, viele Menschen, die gerne perfektionistisch sind. Es geht um die Sicherheit und da ist es eben gut, 150-prozentig zu sein. Und dieser Zwang, sich zu beweisen, der ist normalerweise noch das ganz normale, der ganz normale Habitus und wird dann aber zum Problem, wenn es eine Verhaltensänderung gibt, wenn man sozusagen sich in der Arbeit beweist, keine Pausen mehr macht, weiß, das ist in der Medizin ganz normal. Und wenn man aber auch dann in der Freizeit sich selber nicht mehr spüren kann, seine eigenen Bedürfnisse vernachlässigt und es tatsächlich zu einem Rückzug kommt. Also wenn man in der Arbeit noch wunderbar funktioniert, aber in der Freizeit es anstrengend wird, sich zu verabreden, wenn ein Urlaub ansteht, dann der schwierig wird, herausfordernd wird, den zu planen, dann sollten alle Alarmglocken losgehen, dass es dann eben nicht mehr ganz das Normale ist. Und man sagt so, Pi mal Daumen, wenn ein dreiwöchiger Urlaub, der auch in der Medizin eher selten vorkommt, ich weiß, aber wenn der nicht mehr reichen würde, um wieder auf Normalzustand zu fahren und man immer noch innerlich nervös ist, sich viele Sorgen macht, dann sind die Alarmglocken läuten die. Ja.
So körperliche Symptome, was würdest du da sagen? Also gibt es so typische körperliche Symptome, die man in dem Zusammenhang verspürt oder bemerkt?
Die körperlichen Symptome sind eher, dass man nichts mehr spürt. Also es wird also tatsächlich eben wie auch in einer Depression, es wird die Verbindung zu den eigenen Emotionen immer weniger. Und das sind die körperlichen Symptome, wo das dann aber schon wirklich ziemlich Alarmstufe rot ist, wenn man sich selber nicht mehr spürt, seine Bedürfnisse nicht mehr wahrnimmt und sozusagen nur noch wie ein Roboter funktioniert. Mhm.
Du hast ja gesagt, du bist Wirtschaftspsychologin. Wie kannst du diesen Menschen helfen? Ich kann mir vorstellen, dass du ins Spiel, häufig erst ins Spiel kommst, wenn das Kind schon ein bisschen in den Brunnen gefallen ist. Welche Interventionen führst du durch? Wie kannst du helfen in solchen Situationen?
Also meine Beobachtung ist, und das deckt sich auch mit vielen Studien, dass es nicht unbedingt die Überlastung ist, die natürlich dazukommt, aber bei den meisten, die wirklich Hilfe aufsuchen, weil sie selber eine Verhaltensänderung bei sich festgestellt haben und nicht mehr wirksam sind, ist ein Werteverlust. Also das heißt, sie haben so das Thema, dass sie in einem Umfeld arbeiten, das nicht auf ihre Werte einzahlt. Sie haben mal gestartet mit High Aspirations, also mit hohen Werten selber. Sie wollen die Welt verändern oder zumindest im Kleinen etwas bewirken und merken dann, dass die Werte sich innerhalb ihres Systems so geändert haben, dass sie nicht mehr in Einklang mit den eigenen Werten sind. Und das ist hauptsächlich meine Arbeit. Die eigenen Werte wieder zu finden. Es kann auch sein, dass sich die eigenen Werte geändert haben und nicht die des Umfelds. Und dass man dann eben guckt, was sind eigentlich die Werte, nach denen man lebt, und dann guckt, und wie erhalte ich mehr davon, was in meine Werte einzahlt, und wie kann ich ausschließen, dass ich etwas mache, was absolut gegen die Werte ist. Denn das ist noch viel häufiger der Grund als die reine Überlastung.
Mhm. Kannst du dafür mal Beispiele nennen? Also ich glaube, ich weiß, was du meinst. Also dass man im Alltag eben zum Beispiel seinen Job nicht mehr so machen kann, so zum Beispiel so genau nach seinen Patienten schauen kann, wie man das eigentlich möchte, dass man eigentlich seinen Ansprüchen nicht gerecht werden kann. Meinst du das damit?
Das meine ich damit. Genau, das meine ich damit, ja.
Da kann man natürlich sagen, du hast ja auch gerade schon erwähnt, dass viele Medizinerinnen und Mediziner oder Menschen, die in medizinischen Berufen arbeiten, dass die eine gewisse Persönlichkeit auch haben, häufig ja auch so eine gewisse perfektionistische Haltung haben. Da kann man natürlich auch sagen, man müsste auch an dieser Haltung arbeiten.
Ja, genau.
Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass in den meisten Fällen wird uns ja extrem viel abverlangt. Wenn man so an die Dienste denkt, an die Dienste in Notfallambulanzen, dann hat man ja unfassbar viele Menschen, die man da betreuen soll und vernünftig medizinisch versorgen soll, was ja eigentlich gar nicht funktionieren kann. Also das ist ja dieses Spektrum, ja, in dem man sich da bewegt. Deswegen kann das dann auch sein, dass im Rahmen so einer Intervention mit dir, dass man dann feststellt, okay, du kannst da nicht weiter arbeiten in diesem Setting?
Also das wäre der Extremfall. Meistens ist man ja in einem Setting, das in gewisser Weise auf die Werte schon einzahlt. Manchmal ist es auch so, dass man vergessen hat, warum man gestartet ist, und man findet bestimmte Teile wieder, die man auch verwirklichen kann in seinem Arbeitsumfeld, wenn man eben ganz genau guckt, was zahlt, welche Tätigkeiten zahlen auf meine Werte ein. Und das kann auch sein, dass ich, wenn ich eben anstatt 20 Patienten jetzt 40 Patienten sehe, wenn ich als Wert trotzdem habe, dass ich Menschen helfe, ja, dann kann ich zwar eben nicht mehr so intensiv helfen, aber der Wert des Helfens ist ja trotzdem bedient. Und wenn ich mich wieder darauf fokussiere, welche meiner Werte in der Arbeit bedient werden, dann, sage ich mir, ertrage ich das auch leichter, dass ich vielleicht kürzer Zeit habe. Schlimmer wird's, wenn ich etwas machen soll, was komplett gegen meine Werte geht. Und das tatsächlich auf Dauer würde schon heißen, dass man das eliminieren müsste, so, also wenn man so kurz vorm Burnout ist.
Bei uns in der Medizinerszene ist es ja auch so ein bisschen en vogue, so auf Pausen zu verzichten, die ganze Nacht durchzumachen, also jetzt im Krankenhaus. Und wie du sagst, man hat so ein bisschen, man verliert so auf die Dauer den Kontakt zu sich selbst und zu seinen eigenen Bedürfnissen. Wie arbeitest du in die Richtung? Also wie machst du deinen Klienten, Patientinnen, Patienten, wie bringst du denen das bei, besser auf sich aufzupassen und Ruhephasen zum Beispiel einzuräumen oder ja?
Also in der Luftfahrt gibt es ja den Spruch, die eigene Sauerstoffmaske zuerst. Hm. Ich habe da lange gearbeitet und habe das selber nicht verstanden, wieso die eigene Sauerstoffmaske zuerst, bevor man Kindern hilft. Ja. Und das ist, sage ich mal, schon der Leitspruch, der auch Mediziner immer mal wieder in Erinnerung gerufen werden darf, dass man umso besser helfen kann, wenn man kleine Pausen macht. Das heißt ja nicht stundenlang, aber man ist ja hinterher viel effizienter. Und auch gerade bei kniffligen medizinischen Fragestellungen ist es gut, mal aus der Situation rauszugehen für kurze Zeit, um dann wieder die Synapsen verbunden zu haben und kreative Lösungen zu finden. Und das ist schon etwas, das man auch spüren lernt in solchen Burnout-Beratungen, dass man kreative Übungen macht und sich auch tatsächlich eine Lieblingsfrage, was möchtest du, dass die Menschen am Ende des Tages über dich sagen? Und ich meine, ihr seid immer mit dem Tod beschäftigt und konfrontiert und da dürft ihr euch das selber auch gerne mal fragen.
Ja, ich mag das Beispiel mit der Sauerstoffmaske, das ist schon einleuchtend, weil, ja genau, also man kann keinem helfen, wenn man selber stirbt, ja. Keine Luft mehr bekommt. Man muss gut für sich sorgen, aber ja, das Umfeld, finde ich, kann man schon auch und muss man auch, finde ich, perspektivisch verbessern. Also die jetzt mit dem zunehmenden Mangel an Fachkräften in der Medizin ist das auch, glaube ich, was einen Wettbewerbsvorteil darstellt für Kliniken, eben dafür zu sorgen, dass halt auch die Umstände entsprechend sind, dass Arbeitszeiten, Arbeitsschutzgesetze eingehalten werden und so weiter und so weiter. Ne? Also, dass vernünftige Diensträume da sind, dass man sich ausruhen kann, dass man sich mal hinlegen kann und so. Das ist ja auch nochmal so ein Faktor, den der Arbeitgeber ja auch optimieren kann, sag ich mal. Ne?
Ich kann dem nur zustimmen. Also ich habe tatsächlich viel untersucht über die resiliente Organisation und letztendlich ist ja eine Klinik auch ein Unternehmen und alle Maßnahmen helfen nichts, wenn nicht die Geschäftsführung mit von der Partie ist und tatsächlich auch die Rahmenbedingungen so ändert, dass es eben möglich ist, sich kurz mal auf sich zu besinnen, rauszuziehen. Und dass diese nur die Harten kommen durch, diese Mentalität auch sich mal verändert.
Der Begriff Resilienz, du hast ihn gerade genannt, der ist auch wichtig in dem Kontext. Ja. Ne? Kannst du vielleicht nochmal sagen, was das bedeutet, Resilienz?
Ja, also Resilienz ist letztendlich physikalisch der Zustand nach einer Herausforderung, wieder in den Ursprungszustand zurückzukehren. Also wie so ein Gummiball, der mal kurz eine Delle bekommt, aber im Anschluss dann wieder zu dem Ursprungszustand zurückkehrt. Und ja, Resilienz ist eine der Protektoren für Burnout.
Und wie wird man resilient?
indem man schon mal sage ich mal, seine Selbstwirksamkeit weiter spüren kann. Ja, und das ist gerade in Kliniken ja auch ein Faktor, dass man seine eigenen Gedanken, Ideen auch realisieren kann und etwas bewirken kann und nicht nur fremdgesteuert ist, dass man auch sein Netzwerk um Hilfe bittet. Ich denke, das ist auch, gerade wenn man so perfektionistisch angehaucht ist, ein Punkt, dass man erst dann fragt, wenn es zu spät ist, und man darf das gerne auch zuvor tun, ohne schwach zu sein. Und da dürfen nicht nur Mediziner, sondern überhaupt Menschen im Dachraum noch einiges dazulernen. Das haben wir bisher nicht so gut genutzt, unser Netzwerk.
Wir hatten ja gerade schon mal gesagt, angenommen, ich wäre jetzt eine Führungskraft, ich wäre zuständig für eine Station oder eine Abteilung. Und es geht jetzt gerade gar nicht um mich und Burnout-Symptomatik, sondern ich würde regelmäßig auch darauf achten, was meine Mitarbeiter so machen. Was wären denn im beruflichen Kontext, was wären denn da so auch so Zeichen, einfach so indirekte Zeichen? Meistens kommen die Leute ja nicht zu einem. Kann man das auch auf der Arbeit erkennen, wenn jemand so in so einem Ausnahmezustand ist?
Ja, also der erste Hinweis wäre, wenn Menschen, die ansonsten freundlich sind, plötzlich übermäßig zynisch sind. Also Zynismus oder besondere Aggressivität, wenn das nicht schon vorher war, sage ich mal, und zur Persönlichkeit gehört, dann wäre das so ein erster Hinweis. Beziehungsweise dann im Anschluss nach dem Zynismus der Rückzug. Also wenn Menschen eben nicht mehr miteinander in Pause gehen, wenn sie sich zurückziehen, wenn sie nicht mehr ansprechbar sind, wenn merkliche Persönlichkeitsveränderung zu beobachten ist, dann ist auch das Gespräch auf alle Fälle empfehlenswert. Und oft ist es eben so, dass in der Arbeit die Menschen noch ganz gut funktionieren und dann wäre eher der Zynismus das, wo ich sage, da gucke ich mal genauer hin und sprich mal.
Ich glaube, das ist was ich zum Beispiel auf Intensivstationen häufiger mal sehe. Mhm. So eine insgesamt zynische Haltung, so nach dem Motto, das macht sowieso alles gar keinen Sinn, was wir hier machen, und die sind sowieso alle schon jenseits von Gut und Böse, die Patienten, die sind so krank, was sollen wir da eigentlich noch machen? Und du hast gerade gesagt, also die Arbeitsqualität an sich ist jetzt erstmal kein Indikator, ist so, das läuft so mit.
Das läuft so mit. Wenn das dann schon weiter fortgeschritten ist, dann ist es schon so, dass sie nicht mehr besonders wirksam sind, Menschen, die so auf das tatsächliche Burnout-Syndrom zulaufen, dass sie arbeiten und aber die Arbeit keine Wirkung zeigt. Also dass sie auch so diffus sind, wirr, und schon auch selbst das Gefühl haben, sie haben ihren Arbeitsbereich nicht mehr so im Griff. Aber gestehen sich das selbst erst sehr spät ein.
Wann ist denn der Punkt, an dem du sagen würdest, okay, meine Interventionen, die reichen jetzt nicht aus? Also wann würdest du sagen, da ist ärztliche, weitere psychiatrische oder psychotherapeutische Hilfe notwendig?
Also ich mache das sowieso, meine Beratung startet erst, wenn ein Arzt untersucht hat, ob es nicht, also diese Symptome, von denen ich gerade sprach, irgendwelche physischen Ursachen hat. Also Hormonspiegel und so weiter wird zunächst mal gecheckt. Und meine Arbeit stoppt, wenn es tatsächlich noch zusätzliche psychische Erkrankungen gibt, die im Hintergrund einwirken. Und wenn es so weit ist, dass es tatsächlich schon zu einer Depression kommt. also dass die Menschen nicht mehr arbeitsfähig sind. Dann ist Coaching nicht mehr das Richtige, beziehungsweise Coaching ist sowieso nur im Anfangsstadium möglich. Es ist eher eine Beratung und es stoppt, wenn es tatsächlich so weit ist, dass die Menschen nicht mehr aufstehen können.
Und was ich so mitbekomme, das ist ja dann auch ein Punkt, also wenn das Ganze ja psychiatrisch, psychotherapeutisch begleitet werden muss, dann ist das ja häufig auch ein Punkt, wo dann einfach auch eine ziemlich lange Arbeitsunfähigkeit folgt.
Ja.
Reha-Aufenthalte und so. Also das ist ja auch ein Punkt, wo das Kind dann wirklich in den Brunnen gefallen ist, richtig?
Ja, genau. Also man spricht so von eben 12 Stufen bis zum Burnout-Syndrom und die 11. Stufe ist die Depression. Und da ist es, also wenn es ab dieser 11. Stufe, da dauert es mindestens ein Jahr und ist es aus meiner Sicht auch nur mit einem Klinikaufenthalt möglich, wieder rauszukommen. Die gute Nachricht ist, bis zur Stufe 10, das ist die innere Leere, also wenn man die Verbindung zu sich selber zwar verloren hat, aber noch nicht wirklich eine Depression hat, dann ist es möglich, innerhalb von weniger Wochen wieder arbeitsfähig zu sein. Und da ist tatsächlich auch in meiner Erfahrung tatsächlich mit 6 bis 8 Coachingstunden sehr, sehr viel möglich. Und das ist die gute Nachricht. Also wenn man da rechtzeitig interveniert und Hilfe aufsucht, dann kann man ziemlich gut noch raus und wieder arbeitsfähig und lebensfähig sein.
Habe ich das eigentlich richtig rausgehört, dass du auch die Arbeitgeberseite berätst? Also im Hinblick darauf, was die machen können, um die Arbeitssituation möglichst Burnout-frei zu gestalten?
Ja, also ich bin Führungskräfteentwicklerin und in dem Zusammenhang berate ich eben die Führungskräfte und auch in der Organisationsentwicklung betriebliche Gesundheitsmaßnahmen, die darauf einzahlen. Ja.
Vielen Dank, liebe Margit. Ja, das hat sehr viel Spaß gemacht, in dieses Thema reinzugehen, auch wenn wir jetzt gerade an der Oberfläche gekratzt haben. Trotzdem spannend und was ich, glaube ich, am meisten mitnehme, ist dieses Thema mit den eigenen Werten und dem, dass das, was ich mache, dass das kongruent sein muss mit dem, mit meinen Werten. Und wenn ich das dauerhaft eben nicht tue, dann gibt es ein Problem. Und das ist ja auch was man jeden Tag vielleicht kurz einmal rekapitulieren kann für sich selber. Ist das, was ich mache, wie ich arbeite, ist das so gut für mich? Ist das so übereinstimmend mit meinen Werten oder eben nicht? Und ist vielleicht ein ganz guter eigener Kompass, den man dann haben kann, ne?
Damit steht und fällt. Ja, absolut. Perfekt. Richtig. Genau. Ja,
Margit, danke, vielen Dank. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend und vielleicht bis bald.
Ja, vielleicht bis bald. Alles Gute.
Tschüss. Mach's gut. Ciao.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.